Wir feiern Gottesdienst im Namen Gottes, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Von ihm kommt unsere Hilfe. Vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Treue hält ewiglich und der nie aufgibt die Werke seiner Hände. Amen. So darf ich alle ganz herzlich grüßen mit dem Wochenspruch für die neue Woche aus dem 1. Johannesbrief, 1. Johannes 1, Kapitel 3, Vers 8b. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Das erste Lied ist heute das Lied 294 aus unserem evangelischen Gesangbuch 294. Wir hören die Strophen 1 und 3. Lasst uns vor Gott treten im Gebet. Treuer Gott und Vater in Jesus, du öffnest uns den Himmel und schenkst uns deine Liebe. Du führst uns aus der Enge und stellst unsere Füße auf weiten Raum. So ermöglichst du uns zu leben. Lob gebührt dir, Dank, Anbetung. Du schenkst dich deine Liebe, deine Anwesenheit, obwohl wir aus dem Kleinen kommen, obwohl wir so oft um uns selbst kreisen, obwohl wir nicht über das hinaussehen, was uns umgibt, Obwohl wir uns immer wieder die Frage stellen, siehst du und hörst du und beschenkst du auch uns? Sprichst du auch zu mir deine Worte des Heils? Hilfst du auch mir, gewisse Grenzen zu überwinden? Bin ich es wert? Herr, deine Hilfe, deine Nähe, dein Erbarmen brauche ich. Meine engen Grenzen, meine enge Sicht bringe ich vor dich. Wandle sie in Weite. Herr, erbarme dich. Herr, ich suche in dem Stimmenwirrwarr unserer Zeit deine Stimme. Das Wort, das meine Seele und unsere Seelen gesund machen kann. Sprich du dieses eine befreiende Wort, das nur du sagen kannst, damit Friede einkehrt in unsere Herzen, in unser Leben, in unsere Gemeinden, in unsere Kirchen, in unsere Welt. Sprich du jetzt in der Kraft deines Geistes zu unserer Hilfe und zu deiner Ehre. Amen. Nach der Predigt hören wir vom Lied 401 die Strophen 2 bis 4. Ruth 1, Vers 16 bis 17, beziehungsweise 16b bis 17a, das sind die Predigtsätze für heute. Wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe ich auch. Da will ich auch begraben werden. Liebe Gemeinde, da stehen die beiden, aufgeregt, aber auch strahlend, mit feuchten Augen, aber auch dankbar, mit rotem Gesicht, aber auch den anderen fest im Blick. Und dann verspricht es eine Person der anderen: Wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Das klingt wie die Szene aus einer Trauung. Und wahrscheinlich ist das inzwischen die Situation, in der diese Sätze am häufigsten zu hören sind, als Trauversprechen, weil diese Sätze zuverlässige Treue ausdrücken. Deswegen haben diese Sätze Karriere gemacht, als Spruch bei Hochzeitsanlässen. Aber ursprünglich ist das ein wenig anders. Ursprünglich ist das gar kein Trauspruch. Ursprünglich kam der gar nicht bei einer Hochzeit. Im Hintergrund steht gar kein rauschendes Fest, gar keine schöne Feier zweier Menschen, die fröhlich ihre Wege zusammenlegen. Die ursprüngliche Situation ist eine traurige Situation, eine Situation voller Nöte, eine Situation voller Kummer, voller Sorgen. Menschen erleben, wie hart das Leben sein kann. Menschen trifft die Härte des Lebens mit voller Wucht. Zunächst mit einer Hungersnot. Das ist die Ausgangslage. So erzählt es das Buch Ruth. Mehr als 1200 Jahre vor Christus ist das. Da gibt es in Israel einen dramatischen Mangel an Lebensmitteln. Ums nackte Überleben kämpft man. Um Leben oder Tod geht es. Und es passiert, was unsere Zeit genauso kennt. Viele wandern aus, viele flüchten. Sie suchen Hilfe im Ausland, weil sie, wenn überhaupt, nur dort Zukunft sehen. Zu groß ist zu Hause der Hunger, zu leer der Tisch jeden Tag, zu laut das Magenknurren, zu stark der Druck, etwas zu tun, solange noch Zeit ist, zu heftig die Not, wenn sie heißt, kein Brot mehr in Israel. Auch in Bethlehem heißt es, kein Brot mehr. Ausgerechnet im Dorf, das übersetzt heißt Haus des Brotes, Dorf des Brotes oder Brothausen. Wie ein Witz klingt das. Kein Brot mehr im Haus des Brotes. Aber es ist kein Witz. Nicht witzig ist das. Ernst genug ist das. Schlimm, fatal, lebensbedrohlich. Und das Buch Ruth, das erzählt nun auch von einem Ehepaar aus Bethlehem. Elimelech und Naomi. Auch für sie heißt es kein Brot mehr. Auch für sie gibt es keine echte freie Wahl. Wollen sie überleben, müssen sie gehen. Auch sie entscheiden sich zum Aufbruch. Mit dabei ihre beiden Kinder. Zwei Söhne, Machlon und Kelion. Südlich von Jerusalem geht es 1000 Meter runter ins Jordantal. Dann südlich des Toten Meeres über den Fluss Jordan, in Israels Nachbarland östlich des Toten Meeres. Sie gehen in Feindesland, in das Land Moab. Kein Spaziergang ist das, kein Wochenendausflug, keine Besichtigungstour mit Erlebnis pur. Ja, sie erleben was, aber was sie erleben, das ist vollkommen ungewiss. Was sie erwartet, davon hat keiner einen blassen Schimmer. Was sie vorhaben, das ist ein Risiko, aber sie können es nicht kalkulieren, denn die Grenzen sind hoch. Geografische Grenzen, politische Grenzen, Grenzen verteidigter Machtbereiche, sprachliche Grenzen, kulturelle Grenzen, religiöse Grenzen, Grenzen der Bildung und Grenzen der gesellschaftlichen Stellung. Elimelech, Noomi, Machlon und Kelion wagen es, Grenzen zu überwinden. Ein schwerer Schritt und ein typisches Migrantenschicksal. Bis heute ist das so. Ein fremdes Land, eine fremde Sprache und vor allem weit weg von der Familie und den Freunden. Täglich melden sich Fragen bei Elimelech, Noomi, Machlon und Kelion. Geht die Sache gut aus? Überstehen wir die Flucht? Können wir uns eine eigene Existenz aufbauen? Jeden Tag geht die Angst mit. Hoffentlich bereuen wir den Schritt nicht. Tag für Tag wird die Unsicherheit größer. Auf was lassen wir uns da ein? Unsere Erwartung, es kann alles nur besser werden, wird sie erfüllt? Dennoch, die Grenzen halten sie nicht mehr zurück. Die Grenzen sollen sie nicht mehr trennen. Sie überwinden die Barrieren. Sie trauen sich in die Fremde, in unbekanntes Neuland. Und sie erfahren eine Überraschung. Es sind erstaunlich gute Erfahrungen, die sie machen. Es gibt freundliche Aufnahme, genug zu essen und sogar Frauen für die Söhne. Aber es bleibt nicht nur beim Guten. Eines Tages steht Noomi mit beiden Söhnen allein da. Elimelech stirbt. Ein weiteres Unglück nach der Hungersnot. Wieder dreht sich das Karussell der Sorgen und Fragen. Ein Trost, dass die Söhne da sind und Noomi mitversorgen. Ein weiterer Trost, dass die Söhne heiraten, moabitische Frauen. Und ein dritter Trost, Noomi kann gute Beziehungen aufbauen zu ihren Schwiegertöchtern, zu Orpa und Ruth. 10 Jahre später, noch eine Katastrophe. Beide Söhne von Noomi sterben. Ein ganz hartes Schicksal für Noomi. Da ist nicht nur die Trauer um die eigenen Söhne, da ist nicht nur die seelische Not, da ist auch die existenzielle Not. Sie ist ja jetzt eine kinderlose Witwe. Und wenn damals eine Witwe ohne eigene Kinder dasteht, dann hat sie ein Riesenproblem am Hals. Es gibt nämlich niemanden mehr, der die Pflicht hat, sie zu versorgen. Ist noch wenigstens ein Kind da, dann muss ein Bruder des verstorbenen Ehemanns sich um Schwägerin und Kind kümmern. Aber ist kein Kind da, muss er das nicht. Und Noomi ist zu alt, um noch eigene Kinder zu bekommen, die für sie da sein könnten. Denn eine Witwenrente ist noch nicht erfunden. Was soll Noomi jetzt tun? Im fremden Land bleiben, ohne männlichen Ersatz, ohne Versorgung? Oder wieder heimkehren nach Israel, nach Bethlehem? Was tun? Für Bethlehem spricht, in Israel hat sich die wirtschaftliche Lage inzwischen wieder erholt. Und in Bethlehem gibt es wenigstens noch Verwandtschaft ihres Mannes. Dort wird sie hoffentlich nicht verhungern müssen. Also ist der nächste Schritt für Noomi klar. Die Entscheidung steht. Aber auch wenn diese Entscheidung schnell feststeht, so steht damit auch etwas anderes schnell fest. Noomi bringt ihre Schwiegertöchter in einen tiefen Konflikt. Doch Naomi ist keine fiese und miese Schwiegermutter, im Gegenteil. Sie sorgt sich um Orpa und Ruth. Bisher teilten die das Leben mit ihr und den Söhnen. Jetzt müssen die ihr Leben völlig neu ordnen. Deshalb fasst Naomi sich ein Herz. Deshalb bedrängt Naomi die beiden auf dem Rückzug nach Südisrael. Deshalb sagt Naomi zu Orpa und Ruth: Lasst mich allein gehen. Kehrt ihr zurück nach Moab. Geht zurück ins eigene Mutterhaus. Schon wenn man die Geschichte bis hierhin liest, wird klar, die Frauen spielen eine zentrale Rolle. Mutterhaus, das klingt für uns heute nach Diakonissen oder nach Nonnen. Und auch damals werden die Menschen das Wort irritierend finden. Sonst ist nämlich immer die Rede vom Haus des Vaters, weil in der antiken Gesellschaft die Männer das Sagen haben, weil es eine patriarchalische Gesellschaft ist. In ihr sind die Frauen von den Männern abhängig. Frauen zählen damals meistens zu Hausstand und Besitz. Hier nicht. Im Buch Ruth ist das anders. Es ist eine Schrift in der Bibel mit weiblichen Hauptrollen, mit Frauen als Hauptfiguren. Aus ihrer Sicht ist das Buch geschrieben. Aus der Sicht von Naomi und Ruth. Tadellos verhalten sich beide Frauen. Obwohl sie sehr Schweres erfahren. Plötzlich stehen sie ohne Ehemänner da. Und für Naomi bedeutet das auch, plötzlich steht Naomi ohne Söhne da. Und damit fehlt den Frauen die Liebe, das Miteinander, aber auch der gesellschaftliche Status. Erst als Frau und Mutter gelten die Frauen damals etwas. Geht hin und kehrt um, eine jede ins Haus ihrer Mutter, sagt Naomi. Möge euch der Herr so viel Liebe erweisen, wie ihr den Verstorbenen und mir entgegengebracht habt. Und dann ergänzt Naomi: Der Herr gebe euch, dass ihr Ruhe findet, eine jede im Haus ihres Mannes. Und sie küsste sie, heißt es dann. Mit diesem Letzteren, ins Haus ihres Mannes, damit ist nun der nächste Schritt gemeint. Geht zurück und sucht euch einen neuen Mann und werdet glücklich. Was Naomi weiß, ist, diese neuen Männer werden nicht für mich da sein. Sie werden mich nicht unterstützen. Sie gehören ja nicht zu meiner Familie. So ist das in unserer Zeit. Aber Naomi will für ihre Schwiegertöchter das Beste, dass sie eine neue Chance erhalten und glücklich werden. Naomi weiß, was es heißt, im Ausland zu leben. Sie befürchtet, dass es Orpa und Ruth schwer haben, als Flüchtlinge in Israel eine neue Ehe eingehen zu können. Wenn ihr eine Chance habt, dann in eurer Heimat mit moabitischen Männern. Eurem Glück will ich nicht im Wege stehen. Deswegen gehe ich allein weiter. Hin und her geht jetzt die Diskussion. Zunächst lehnen beide Schwiegertöchter Naomis Plan ab. Aber dann lenkt eine ein, Orpa. Die menschlichen Argumente von Naomi sieht Orpa ein. Orpa kehrt um und geht zurück nach Moab. Genau in dieser Situation kommt es nun zu einer ganz neuen Koalition. Ruth widersetzt sich weiter und sie bleibt dabei. Wo du hingehst, will ich auch hingehen, sagt sie. Ruth, das heißt übersetzt die Freundin, die Begleiterin, die Kümmerin. Und Ruth wird in dieser Geschichte das, was in ihrem Namen steckt, die treue Begleiterin für Naomi. Ruth wird genau das, was das Buch Ruth kurz vor dem Treueversprechen so ausdrückt. Ruth aber ließ nicht von ihr. Übersetzen kann man diesen Satz auch so. Ruth aber hängte sich an sie. Dieses Anhängen, das ist dasselbe Wort, das auch benutzt wird, um die Ehe zu beschreiben. Dann wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen. Und sie werden ein Fleisch sein. Liebe, die sich binden will. Das meint dieses Wort Anhängen. Eine Liebe, die sich binden will. Das hebräische Wort Dabak bedeutet kleben, an etwas haften. Es meint eine feste Verbindung, die nicht mehr gelöst werden kann. Die Entscheidung von Ruth, bei Naomi zu bleiben, ist endgültig. Nur der Tod wird mich und dich trennen. Im Niemandsland zwischen Moab und Israel bindet sich eine Moabiterin an eine Israelitin, eine Frau an ihre Schwiegermutter. Der Anlass, ein Schicksal, das schwer ist, eine Lebenssituation, die bedrängend ist, eine Not, die zerreißt, die wichtigsten Menschen im Leben verlieren. Beide Frauen machen das durch. Beide Frauen spüren ganz tiefe Schmerzen. Beide Frauen haben schwer zu tragen. Der Sonnenschein hat sich in finstere Nacht verwandelt. Die Seele ist voller Angst. Das Herz wird schwer. Beide Frauen erleben, wie weh das tut. Kontrollverlust. Wer den wichtigsten Leben im Menschen, im Leben verliert, fühlt es den beiden Frauen nach. Wenn du den wichtigsten Menschen in deinem Leben verlierst, wenn du loslassen musst, dann kann es sein, dass du nicht nur Trauer und Schmerz fühlst, dann kann es sein, dass du auch noch anderes spürst. Bitterkeit, auch Bitterkeit kann sich in dein Leben einschleichen. Besonders Naomi empfindet das, weil da nicht nur eine Lücke in ihrem Leben gerissen wird, sondern weil da auch eine Last drückt. Die große Frage, wie es jetzt mit ihr überhaupt weitergeht. Denn niemand ist jetzt mehr da für sie. Niemand ist mehr da, der darin seine Aufgabe sieht, für Naomi zu sorgen. Keiner ist da, der sich verpflichtet weiß. Kein Brot mehr in Bethlehem, so heißt es am Anfang, 10 Jahre vorher. Deshalb heißt es damals für Naomi auch, keine Zukunft mehr in Bethlehem. Und weil es ebenso heißt, kein Brot mehr in Israel, heißt das damals für Naomi ebenso, keine Zukunft mehr in Israel. Aber Naomi sieht damals mit Elimelech, Mahlon und Kilion noch eine Zukunft im Ausland. Das ist am Anfang der Krise. Jetzt aber, 10 Jahre später, sieht Naomi jetzt noch eine Zukunft. Denn vor Naomi liegt sehr, sehr Bitteres los. Und so bringt Naomi das, was passiert, mit Gott in Verbindung. Ihr Los, meint sie, sei auch deshalb so bitter, weil die Hand des Herrn sie getroffen habe. Der Name Naomi passe nicht mehr zu ihr. Sie müsse Mara heißen, so drückt sie es später aus, als sie wieder in Israel ist. Naomi bedeutet die Liebliche, die Fröhliche. Mara bedeutet die Bittere, die Betrübte. Auch heute kann sich Bitterkeit in Trauer und Schmerz einschleichen. Nicht nur, dass man sich von Menschen verlassen weiß und so fühlen kann, es kann auch sein, dass man sich von Gott verlassen fühlt. Man überlegt, könnte Gott einem die Anerkennung entzogen haben? Man fragt, ob Gott einem die Zukunft genommen habe. Man sieht nicht, dass Gott Zukunft eröffnet. Man nimmt nicht wahr, dass der Höchste schon ganz anderes bereithält. Man hat es nicht im Blick, dass der Ewige für unsere Füße geebnete Wege hat. Und wisst ihr, wer das sieht? Wisst ihr, wer das blickt? Ausgerechnet die moabitische Ruth. Die sieht das, die hat das im Blick. Die baut darauf, dass der Gott Israels noch Zukunft bereithält. Die Ruth, die setzt darauf, dass der Gott Israels Verwundete verbindet, Geschundene aufrichtet und die Pläne der Großen durchkreuzt. Die Ruth, die hält sich daran, dass der Heilige Israels die Abbilder der Großmannssucht verwehen lässt, wie Traum und Fata Morgana. Es ist ausgerechnet diese Moabiterin, sie ist es, die es aufgibt, sich beweisen zu müssen. Sie ist es, die es aufgibt, sich behaupten zu müssen. Sie ist es, die es sein lässt, aus sich selbst noch etwas machen zu müssen. Sie gesteht ein, in dieser Welt bin ich abhängig von bestimmten Bedingungen, bestimmten Machtverhältnissen, wie Volkszugehörigkeit, Geschlecht, sozialem Stand, religiösem Vorurteil. Man könnte jetzt sagen, das ist die Basis für Ruth, sich selbst aufzugeben. Unfreiwillig, gezwungenermaßen, gejagt, getrieben. Aber kann man das nicht auch anders verstehen? Kann man diese Basis, diese Grundsituation, diese Grundvoraussetzung, kann man das, was Ruth vorfindet, nicht auch als Basis einer klaren Entscheidung verstehen? Ich denke in diese Richtung. Ruth entscheidet sich klar dafür, in ihrer Treue einen Handlungsspielraum zu nutzen. Obwohl das, was sie vorfindet, völlig quer dazu steht. Das ist ihr Handlungsmuster. Einen Handlungsspielraum suchen, trotz der Dinge, die völlig quer dazu stehen. Auch bei anderen in Israel entdecke ich dieses Handlungsmuster. Biblische Geschichten erinnern an diese Menschen. Was machen diese Menschen nicht alles durch? Was erleben die nicht alles? Was stellt sich nicht alles quer in ihrem Leben? Und obwohl sich was quer stellt, ist es doch kein Hinderungsgrund. Spielt als Hinderungsgrund keine Rolle. Manchmal muss das ein oder andere sogar aufgegeben werden. Aber in allem erleben diese Menschen gleichzeitig die Geschichte Gottes. So wie Abraham. Abraham, der bricht auf in die Suche nach neuem Lebens- und Handlungsspielraum. Alles lässt er hinter sich, alles lässt er zurück. Bricht auf ins Nichts hinein. Gibt sich in eine Verheißung hinein. Obwohl etliches quer dazu steht. Und obwohl auch das, was Gott verheißt, völlig abwegig und aussichtslos erscheint. Und so richtig, so voll und ganz sieht Abraham ja auch nicht, wie sich das alles erfüllt. Den verheißenden Sohn, zwei Enkel, das ist alles. Das ist alles, was er zu sehen bekommt. Nach langer Zeit, mehr nicht. Das wird sichtbar. Das bekommt er zu Gesicht von dem, was ein großes Volk in einem zugesagten Land werden soll. Und trotzdem, nur deshalb, weil Abraham sich selbstlos aufmacht, legt er einen Grundstein. Nur durch den Aufbruch legt er den Grundstein dafür, dass die Zusagen Gottes an ihm wahr werden. Nur deshalb, weil Abraham den Schritt ins Neuland wagt, nur deshalb kann das Neue kommen. Was wäre, wenn Abraham es nicht machte? Würde Abraham nicht ins Nichts hinein aufbrechen? Nichts würde werden. Gar nichts. Und genauso ist das auch bei Ruth. Auch Ruth bricht ins Neue auf. Auch Ruth wagt den Schritt in völlig Neues, in Unbekanntes. Dabei macht sie eins nicht. Sie löst sich nicht von Gottes Hand und von ihren Nächsten. Sie macht sich nicht frei davon. Im Gegenteil, sie bindet sich. Sie begibt sich in ihrer Gemeinschaftstreue in Gottes Hand hinein. Von dieser Hand will sie nicht lassen. Von dieser Hand will sie sich halten lassen. In dieser Hand macht sie sich fest. Auch gegen alles, was die Welt so an Nützlichkeitsrechnungen aufstellt. Was die Welt so für nützlich und nicht nützlich erklärt. Und dieses Festmachen in Gott, das soll und wird ihr helfen, alles andere zu hinterfragen. Alles andere an sogenannten Sachzwängen, Mächten und Machtverhältnissen. Darum wird Ruth zu den wichtigen Glaubensvätern und Glaubensmüttern gezählt. Sie wird die Urgroßmutter des berühmten König David. Ihr Sohn Obed wird Davids Großvater. Und über David wird Ruth auch zu einer Verwandten von Jesus. Das erste Kapitel des Neuen Testaments erwähnt er schon. Im Matthäusevangelium, in Kapitel 1, im Stammbaum von Jesus. Am Ende dieses Stammbaums steht Maria und die singt von dem, was Ruth sagt. Er stößt die Mächtigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Er, das ist der, dessen Schwur von Treue und Liebe auch schon bei Ruth und Naomi im Hintergrund steht. Der Höchste selbst verspricht es Naomi und Ruth und er verspricht es dir und mir. Wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk. So ist die liebevolle Begleitung Gottes über Jahrtausende. So ist seine liebevolle Treue und Hingabe eingezeichnet in Lebensgeschichten, wie die von der Ruth. Immer neu aktuell, gerade dort, wo wir die Fremden lieben und niemanden benachteiligen und uns allen sichtbar gestellt, sichtbar vor Augen gestellt in Jesus Christus. An Jesus sehen wir, Er ist kein Gott des irdischen Erfolges, sondern er ist ein Gott der Treue und Hingabe, der die Hingabe an ihn mit Segen und Auferstehung krönt. Amen. Einiges gibt es noch mitzuteilen. Einmal für die reformierte Gemeinde. Der Konfirmandenunterricht findet für die vierte Gruppe am Mittwoch um 17.30 Uhr im reformierten Gemeindehaus statt. Die heutige Kollekte ist für Hoffnung für Osteuropa vorgesehen. Da die Präsenzgottesdienste nicht stattfinden und wir so keine Kollekten einsammeln können, dürfen Sie gerne eine Überweisung auf unser Kirchenkonto tätigen mit Angabe des Kollektenziels. Die Kontonummer steht auf der Rückseite des Gemeindebriefes oder wenden Sie sich gerne an den Kirchenrat. Die Kirchenräte der evangelisch-reformierten und evangelisch-altreformierten Gemeinde haben beschlossen, die Absage der Gottesdienste mit Gemeinde bis einschließlich dem 7. März 2021 zu verlängern. Die sonntäglichen Gottesdienste werden um 10 Uhr als Livestream aus der altreformierten Kirche übertragen. Nach der Übertragung werden die Gottesdienste als Video- bzw. Audiodateien auf die Homepage beider Gemeinden gestellt. Und noch etwas für die altreformierte Gemeinde. Am Mittwoch, dem 24. Februar, findet die Kirchenratssitzung statt in unserer Kirche. Die heutige Kollekte ist bestimmt für die Jungschar beider Gemeinden. Soweit. Lasst uns miteinander und füreinander beten. Lieber Vater in Jesus, zu dir rufen wir in den Stürmen unseres Lebens und danken dir, dass wir das tun dürfen. Danken dir, dass du uns grenzenlos lieb hast. und dass deine Liebe uns zur Liebe anleitet, auch an den Grenzen, mit denen wir leben. Wie gut ist es, wenn Grenzen aus Liebe gewahrt bleiben? Und wie gut ist es, wenn Grenzen aus Liebe überschritten werden? Hab Dank, wo uns das widerfährt. Hab Dank, wo du auch durch uns Gelingen schenkst. Weil du der grenzenlos liebende Höchste bist, hoffen wir auf dich, dass du unser Lebensschiff immer wieder in ruhiges Fahrwasser bringst, auch jetzt in der Corona-Pandemie. Sie zeigt uns, wie schlimm es kommen kann. Gib uns die Kraft, die wir brauchen, die Ausdauer, die wir brauchen, die Hilfe, die wir brauchen, für uns und für andere und die Hilfe, die Infizierte brauchen. Hilf uns, aus der Krise zu lernen. Weil du der grenzenlos liebende Ewige bist, bitten wir dich für alle Fliehenden und Geflohenen. Lass Türen und Herzen offen stehen. Fördere gegenseitiges Verstehen. Hilf du überall auf der Erde, Nöte und ihre Ursachen zu überwinden. Weil du der grenzenlos liebende Erbarmer bist, bitten wir dich für alle, die die Zukunft fürchten, mit all ihren Unsicherheiten und Eventualitäten. Für alle, denen es schwerfällt, Vertrauen zu wagen. Für alle, die Angst haben, auf der Strecke zu bleiben. Erinnere uns alle an deine Treue zu uns und ermutige uns, uns dir ganz zu überantworten, ohne Sicherheitsnetz und ohne Rückversicherung. Erinnere uns an die Worte Ruths. Weil du der grenzenlos liebende Retter bist, bitten wir dich für alle, die krank und einsam sind, für alle die, die sterben und die um einen Menschen trauern, für alle, die ihren Halt verloren haben und nicht wissen, wohin sie sich wenden sollen, für alle, die verzweifeln, für alle, die gefangen sind in ihren eigenen Grenzen, die in Traurigkeit und Schwermut versinken, die von Anfällen heimgesucht werden, die verstrickt sind in Hass, Neid und Eifersucht, die von bösen Träumen gequält werden, die sich mit Alkohol und Tabletten betäuben, die dem Leben nachjagen und über Leichen gehen, die ihre Macht in Wirtschaft und Politik, in Forschung und Lehre missbrauchen, für alle, die Opfer grenzenlosen Profitstrebens werden, für alle, deren persönliche Grenzen verletzt und Opfer körperlicher und seelischer Gewalt werden. Um Rettung, Hilfe, Heilung bitten wir dich und für die Täter um Einsicht, um Umkehr. Lass uns Menschen dich als Befreier erfahren. Wirke du Hilfe und Trost, Mut und Glauben an dich, den lebendigen Gott. Höre uns, wenn wir mit den Worten zu dir rufen, die du uns geschenkt hast. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir hören vorm Segen Psalm 72, die Strophen 5 bis 7. Wir gehen unter dem Segen im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr wende dir sein Angesicht zu und gebe dir Frieden. Amen.